noch zwei Bemerkungen von der unserem Disput. Vielleicht ist wir auch einfach ganz unmittelbar. Also, Voice haben wir gehört. Ich glaube, Ausgangspunkt für die ganze Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist im Grunde der Jackson Pollock. Und wenn man schaut auf die europäische Zeit, auch auf Voice in der ganzen Kreis, auch Fluxus und auch interessanterweise auf der Wiener Zionismus und vieles, vieles mehr, was hier stattgefunden hat, der 50er, 70er Jahre, das war alles Reaktion auf Jackson Pollock und die Idee einer sehr spontanen künstlerische Aktion, sehr subjektive, sehr sozusagen impulsive, die eben dieses Prinzip Kreativität, also ein Teil des Körpers oder Geistes und so weiter, richtet gegen eine entfremdete und regelgeleitete maschinelle Zivilisation, ja, sozusagen Aufbruch des Lebens oder Ausbruch des Lebens, des individuellen Lebens und des kollektiven Lebens. Und das sind sozusagen, wo es, oder wie nach Zionismus, obwohl sie formell unterschiedlich sind, etwas verboten. Ja. Sie sind eigentlich direkte Voraussetzungen und sie wussten das auch. Ja. Und in Amerika selbst, wir haben sozusagen Ende 50er, Anfang 60er Jahre eine starke Gegenbewegung, sozusagen ein Versuch, was ganz anderes zu machen, als Pollock das gemacht hat. Und zwar ist es nicht Jasper Johns, weil es ist absolut das gleiche wie Pollock, und nicht viele andere, Rauschenberg und so weiter. Das ist alles die Pollock-Linie, auch mit anderen Methoden. Aber ganz bestimmt Andy Warhol und ganz bestimmt Donald Trump. Das heißt, ein Versuch, mit dem Mittel der Kunst nicht gegen diese Entfremdung, die entfremdete Zivilisation zu protestieren, sondern sie zu ästhetisieren und zu verdoppeln. Das heißt, die eigene individuelle künstlerische Verfahren so zu modellieren, dass sie auf der Ebene des Verfahrens selbst der entfremdeten Zivilisation ändern. Das ist der Unterschied zwischen diesen zwei praktisch und den meisten anderen. Viele haben mit Pop Art und so weiter die zeichnende Zivilisation benutzt, in der wir leben, aber das ist nicht der Punkt. Die Art und Weise, wie sie benutzt haben, war nach wie vor spontanistisch und romantisch. Und vitalistisch. Und das sind zwei programmatisch antivitale Künstler, obwohl sie auch sehr vital waren, insbesondere Donald Schaaf als Persönlichkeit, aber das waren antivitalistische Künstler, die eben diese, das Tote, das Entfremdete, das sich wiederholende, nicht individuelle, nicht originelle, nicht handwerkliche und so weiter, alles ästhetisiert haben und appropriiert haben, auf der Ebene des Verfahrens selbst. Das heißt, auf tiefsten möglichen Ebene. Und Donald Schaaf trat oft, ja, auch wenn man mit ihm gesprochen habe, ich hatte noch die Gelegenheit mit ihm zu unterhalten, er war sozusagen irgendwie auf der einen Seite gegen das System, ja, politisch gesehen, und auch er war sozusagen sehr asketisch. Auf der ersten Blick. Auf der ersten Blick sehr asketisch. Und immer gegen Andy Warhol, der größte Feind, und immer gegen sozusagen die Werbung und so weiter, so. Alles so gereinigt und so weiter. Wenn man in seinem Haus saß, und jetzt kann man das auch benutzen und so weiter, erstens ist es wunderschön, es ist ein richtiger Palast, ja. Oder richtige Paläste eigentlich, ich habe das auch genommen. Die wirklich wie herrschaftliche, wie. Das ist so Versailles, ja, das ist ja, was sind die, ja, ja, so. Unglaublich. Und mit einem strengen Ritual, mit einer strengen Form, Auswahl. Und man durfte nur da sitzen, nicht hier sitzen. Zu verschiedenen Zeiten musste man diese Position annehmen. Aber wunderbar, Bibliotheken und Essräume und so. Alles auf herrschaftlich, ja. Alles nach strenger Ordnung. Er hat alles selbst alles kontrolliert. Wenn man da gelebt hat und gelebt hat, da waren so zur Verfügung gestellt Dormitorien. Und in Dormitorien, jedes Zimmer sah absolut gleich dem anderen Zimmer. Und es durfte nichts geändert werden. Und dann ist zweimal jeden Tag hier durchgegangen, um zu kontrollieren, ob die, ob alles richtig, so Betten richtig gemacht werden und die Toilette und so weiter, alles richtig steht, damit diese Ähnlichkeit absolut identisch wird. Diese Übermann romantisiert das sehr mit dieser Grabtheorie, die auch interessant ist, ja, und ist wahrscheinlich etwas dran. Auf der anderen Seite ist es einfach Möbel, ja, es ist so eine Art Ikea-Möbel. Und das war alles als Möbel auch benutzt. Das heißt, Regale und die ganzen Schränke und so weiter, sie waren genauso gemacht im Hause selbst. Das heißt, er hat versucht, sich auf einer Ebene mit der herrschenden Ästhetik und dem herrschenden Geist zu versöhnen. Ja, er wollte keine Revolte, ja, im Sinne, er wollte nicht sozusagen als romantischer Dichter oder als Podok, ja, nicht vor einem Cut-Crash, ja, irgendwo in der Gusse landen, ja, ja, gedopt und betrunken. Er wollte ein großer Unternehmer sein, ja, hatte auch andere Ölmagnaten in Texas zum Frühstück oder zum Tee eingeladen und in sein Anwesen. Und er hat sich als Großunternehmer mit 5 oder 6 Fabriken verstorben, die ganze Welt, verstanden, sozusagen als Verkörperung des amerikanischen Geistes, und zwar industriellen Geistes. Ja. Er hat auch das Haus, das er gekauft hat, jetzt steht es sogar. Ich würde jedem allen raten, das zu kaufen, ja, es ist die beste Lage in Solo. Ein wunderschönes Haus. Das von ihm restauriert worden war, so dass es wirklich nach dieser Gründerzeit ausgesehen hat. Also er war so eine Verkörperung einer Industriekompetenz. Ja? Und er hat es wirklich sozusagen entgegen psychologisch, politisch gesessen. Ja? Gegenbeispiel zu dieser romantischen künstlerischen Bewegung Richtung Utopie in jeder Hinsicht. Ja, jemand, der voll angekommen ist in der herrschenden Zivilisation und kann in dieser herrschenden, mit ihrem Verfahren, unter den Bedingungen der industriellen postindustriellen Zivilisation ein großer Erfolg zu erreichen, wie jeder andere Unternehmer auch. Ja, das ist so ein Künstlerbild. Das war ein bisschen, Andy Warhol war anders, aber wenn man genau hinsieht, es gibt ja sicherlich so stark. Na gut, jetzt machen wir eine Pause.